Hallo und herzlich willkommen beim Letzten Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
Bei uns hört ihr die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Mein Name ist Theresa Wirth.
Und ich bin Christine Meierhofer.
Und mein Name ist Anja Drechsler.
Aufmerksame ZuhörerInnen kennen Anja schon von ihren regelmäßigen Mutmachern, die sie uns immer schickt. Und wir freuen uns sehr, dass sie heute auch regulär hier bei uns ist.
Ja, ich freue mich auch, heute hier zu sein bei euch.
Weil du jetzt quasi unser Ehrenmitglied in der Runde bist, hast du auch die große Ehre, uns heute was mitzubringen.
Okay, also ich habe euch heute mitgebracht diese vier Flaschen, in denen sich Wasser befindet.
Ah, deswegen stehen wir da.
Ich habe schon aus einer getrunken. Das ist voll okay, wir stellen uns quasi noch voll. Also es geht um 4 Liter. Das Wasser ist stellvertretend für eine Flüssigkeit, die ich jetzt in diesen Mengen nicht so einfach beschaffen konnte.
Schweiß.
Bitte, Theresa, du kannst Gedanken lesen, ja.
Es geht um Schweiß.
Org. Es geht um 4 Liter Schweiß. Was können diese 4 Liter Schweiß bedeuten? Also in welchem Zeitraum, wie viele Personen betrifft das?
Du setzt schon voraus, welche Sportart es ist. Weil ich habe eine Vermutung. Also ich weiß, dass du dich mit Formel 1 ein bisschen auskennst.
Ja.
Und mein Vorurteil ist immer, dass das kein Sport ist. Aber ich habe mal gehört, dass die da doch sich relativ anstrengen müssen, wenn sie in diesem Auto sitzen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr heiß ist in diesem Auto.
Ja, vor allem, was die da anhaben. Mhm. Also vielleicht verschwitzt ein Formel-1-Fahrer 4 Liter pro Grand Prix?
Ja, tatsächlich. Also so ganz ist es nicht. Diese 4 Liter verschwitzt ein Formel-1-Fahrer beim heißesten Grand Prix im Jahr. Und das ist der große Preis von Singapur, wo es halt naturgemäß sehr warm ist.
Jetzt muss ich kurz dazwischen fragen, trinken die da was beim Boxenstopp geschwind oder wie läuft das?
Die haben eingebaut in ihr Cockpit so ein wie ein Röhrl sozusagen, an den sie dann trinken können. Also es wird in diesem Cockpit extrem heiß. Also es kriegt so bis zu 70 Grad, wenn es halt Außentemperatur auch sehr warm ist, wie das letztes Jahr in Katar der Fall war, kann es so bis zu 80 Grad sein. Und eben in Katar war es letztes Jahr so heiß, dass auch ein Fahrer einfach aufgeben musste. Also Hitze, großes Thema.
80 Grad, also das ist ja Sauna-Verhältnisse.
Ja,
das extrem ist extrem gut es zum ist, letzten Aufguss, by the way.
Sie machen es ja so, dass sie in Ländern, wo es tendenziell heiß wird, in der Nacht fahren. Katar ist eigentlich ein Nachtrennen, aber es war eben trotzdem so heiß. Die waren alle ziemlich gebeutelt und man hat dann, also das sieht man eigentlich immer, wenn es heiß ist, wenn die aussteigen aus den Autos, diese Anzüge, die sie anhaben, sind völlig durchnässt. Also da sind halt dann die 4 Liter drinnen.
Ja, also jetzt, glaube ich, ist schon ein Punkt sehr deutlich geworden, dass die Klimakrise, in der wir stecken, auch auf den Sport in all seinen Teilbereichen, also vom Spitzensport bis hin zum Amateurfußballverein, große Auswirkungen hat. Über den Zusammenhang zwischen Klima und Sport wollen wir heute sprechen. Also naheliegend ist ja, dass Sport genauso wie jede andere Wirtschaftszweig einfach dadurch, dass es ihn gibt, auch Auswirkungen hat auf die Umwelt. Also natürlich Ressourcen in Anspruch nimmt, CO2 verursacht. Aber was mir eben vor dieser Recherche noch gar nicht so klar war, ist, wie sehr Sport davon betroffen ist, vom Klimawandel und den Auswirkungen davon.
Ich finde, man merkt es ja schon allein an einem selber. Also ich mache schon ein bisschen Sport hier und da, wenn ich dazukomme. Also zum Beispiel im Sommer wird es immer schwieriger. Ich weiß, da kannst du ja untertags praktisch nichts mehr machen draußen, wenn es halt gerade eine Hitzewelle gibt mit 35 Grad plus. Das spürt man dann schon. Also müsste man dann echt früh aufstehen, was ich nicht so gut schaffe.
Das Einzige, was dann geht, ist schwimmen gehen.
Ja, voll.
Oder ins gekühlte Fitnessstudio.
Ja,
stimmt.
Ja, also mit der Hitze werden auf jeden Fall auch die Athletinnen und Athleten von den 2 großen Sportevents zu tun haben, die heuer im Sommer stattfinden. Das sind einerseits die Olympischen Spiele, die in Frankreich stattfinden. Und das ist die Fußball-Europameisterschaft der Männer, die diese Woche in Deutschland losgeht. Und ich habe mir das einmal zum Anlass genommen. Wir wissen ja immer, so große Events haben ja dann auch immer ganz viele drumherum Nachhaltigkeitsversprechungen. Und ich habe mir das einmal zum Anlass genommen, um ein bisschen nachzuschauen, was eben bei diesen 2 Events so an grünen Versprechungen rundherum kursiert.
Ich glaube, die EM, also die Europameisterschaft, die will ja die nachhaltigste EM aller Zeiten werden, oder?
Genau. Die Versprechung hat es schon öfter gegeben und sie hat schon öfter nicht so gestimmt. Und interessant fand ich, dass eben die UEFA dieses Mal also von Klimaneutralität oder sowas gar nicht spricht, sondern das Wording Klimaverantwortung verwendet.
Ja, was ich da ganz interessant finde, ist, dass vor allem eben die An- und Abreise und die Übernachtungen von den Fans ungefähr 2/3 der Emissionen von diesem Turnier ausmachen. Da sind natürlich auch die internationalen Flüge dabei, was einen großen Teil ausmacht. Also sie haben ja die Qualifikationsspiele in 3 Bereiche geteilt. Das heißt, dass die quasi in ähnlichen Regionen stattfinden, also eher im Norden und eher im Süden und so weiter, damit die Fans eben und die Mannschaften natürlich auch nicht so weit fahren müssen. Soweit ich weiß, haben sich aber nur 2 Länder, also Deutschland, das Gastgeberland, und die Schweiz auch dazu bekannt, dass sie während dieser Qualifikationsphase nicht fliegen werden. Und alle anderen Teams fliegen halt auch anscheinend in Deutschland herum.
Okay, über die Vorbildwirkung von Sportlerinnen und Sportlern, da sprechen wir dann noch später. Ein neues Konzept bei dieser Europameisterschaft im Vergleich zu vergangenen Großevents im Sportbereich ist, heuer wird es einen Fonds geben, in den die UEFA für jede Tonne CO2, die durch die EM verursacht wird, 25 Euro einzahlt. Da kommen dann so 7 Millionen Euro zusammen. Und diese 7 Millionen Euro stehen für Amateurvereine in ganz Deutschland zur Verfügung. Also die können sich die abholen in Form von Förderungen für Nachhaltigkeitsprojekte. Also das ist quasi ein Gegenmodell dazu, dass bei vergangenen Sportevents wurde sehr viel mit CO2-Zertifikaten gearbeitet. Mhm. Und da gab es dann auch die entsprechende Kritik oft an vielen Stellen, die es generell halt im Zusammenhang mit CO2-Zertifikaten immer gibt. Da versucht man jetzt eben ein bisschen einen anderen Zugang. Zusätzlich gibt es dann noch jede Menge kleinere Maßnahmen, also Fanzonen, die mit Ökostrom betrieben werden, nachhaltigere Essensangebote im Stadion und in den Fanzonen, kostenlose Leihräder für Besucher. In Düsseldorf zum Beispiel eine keine Einwegplastik-Policy, in Frankfurt werden neue Bäume gepflanzt, Dressingmaterialien so von dem Sportgewand und auch von Fahnen und so sollen abgecycelt und irgendwie wiederverwendet werden. Alles so super, aber ja, etwas kleinteilig.
Ja, ist die Frage, wie viel das dann wirklich ausmacht. Und wie ist es bei den Olympischen Spielen?
Ja, auch Frankreich hat so ähnlich wie Deutschland gesagt, wir wollen halt ganz neue Standards in puncto Nachhaltigkeit setzen. Hier ist sehr wohl von Klimaneutralität die Rede und hier wird das eben auch gemacht mit Zertifikatshandel. Aber es gibt auch jede Menge andere Maßnahmen. Zum Beispiel soll fast ganz auf Neubauten verzichtet werden. Also 95% der Austragungsorte sind bereits vorhanden. Es wird auch hier geschaut, dass die Wege zwischen den einzelnen Sportstätten also möglichst gut gelagert werden, dass sie halt möglichst kurz sind.
Das kann ich tatsächlich bestätigen. Ich war nämlich auch nicht in Paris und da haben sie gerade aufgebaut für die Olympischen Spiele und die Stadien sind ja wirklich mitten in der Stadt, also so am Place de la Concorde und dem Eiffelturm und so haben sie überall ihre Tribünen aufgebaut. Also es ist echt im Zentrum auch.
Ja. Genau, angeblich wird kein einziger neuer Parkplatz für diese Olympischen Spiele gebaut. Und
das passt ja sehr gut zur Pariser Klimamusterstand sozusagen.
So ist es. Und das tollste Projekt, das war eh schon ganz groß, auch in vielen Medien, die Reinigung der Seine, es sollen ja Wassersportartenwettbewerbe im Fluss der Stadt quasi stattfinden. Und das ist ja quasi auch ein großer Benefit, weil das dann hoffentlich bleibt und die BewohnerInnen der Stadt einfach einen sauberen Fluss zurückbekommen.
Ja, wobei, da habe ich meine Zweifel, ob das funktioniert. Also wirklich.
Also wir werden dann im Sommer gebannt vor den Bildschirmen sitzen und schauen, wer sich im Fluss sportlich betätigt. Aber Anja, ich glaube, du hast dir angeschaut, ob das überhaupt geht, dass so große Sportevents grün oder grüner vonstatten gehen. Wenn du jetzt diese ganzen Maßnahmen hörst, wie ordnest du das ein?
Die Frage ist ja, ob es überhaupt möglich ist, weil, Theresa, du hast es schon gesagt, der größte Teil der Emissionen kommt von der Anreise der Fans und natürlich auch von der Logistik und Anreise und dem Zwischendurchreisen von den Teams. Teilweise kannst du das kaum umschiffen. Also diese Events leben ja auch davon, dass da ganz viele Leute aus unterschiedlichen Regionen zusammenkommen, ein gemeinsames Erlebnis haben. Und darum drehen sich auch die meisten Lösungsansätze. Also natürlich kann man eben auch schauen, dass dann diese Infrastruktur und diese Gebäude und die Stadien mit erneuerbaren Energien betrieben werden, dass man dort kein Einwegplastik verwendet. All diese kleinteiligen Dinge gibt es natürlich, also die liegen ein bisschen auf der Hand. Die größeren Lösungsansätze beschäftigen sich aber halt mit dem, was machen wir mit den Leuten, was machen wir mit der Anreise und was machen wir mit der Infrastruktur. Also es gibt da unterschiedliche Vorschläge. Rund um die WM in Katar kam, glaube ich, dann der Vorschlag auf, dass man einen zentralen Ort baut, also halt sowas wie die UN, so einen internationalen Ort für Fußball, und dort dann die Stadien hinbaut.
Ah, das ist ja
und arg. Dass dann immer alle Leute dorthin kommen.
Die Frage, wo das halt ist, oder?
Ist halt die Frage, ja.
In Katar.
Ja. Und dass man halt dann keine neuen Stadien bauen muss und dass man halt dann auch fördert, dass, ja, wo auch immer das ist eben, dass dann die lokalen Fans dazu animiert werden, dorthin zu kommen.
Aber das ist ja schon ein Punkt, oder? Also dass abgesehen von An- und Abreise von den Fans besonders viel halt Ressourcen auch verschwendet werden oder halt aufgewendet werden, wenn neue Stadien und so weiter gebaut werden. Also ich habe mir angeschaut. Deswegen ist ja zum Beispiel die Klimabilanz von Katar, von der WM dort so fatal, weil die einfach so viel Neues gebaut haben.
Katastrophal, ja.
Ja. Und da schneidet zum Beispiel die bevorstehende EM, glaube ich, doch um einiges besser ab, weil die halt gar keine neuen Stadien zumindest bauen.
Voll. Und das wäre eben auch dann der Ansatz, dass man sagt, man baut einfach nichts Neues mehr und man kann auch dann einfach besser planen, weil immer alle zum gleichen Ort kommen.
Man könnte ja auch den Ansatz verfolgen, dass immer die Fans, die lokalen Fans, besonders bevorzugt werden, oder?
Ja.
Weil im Moment ist es ja so, dass erstens musst du Glück haben, dass du ein Ticket kriegst und zweitens musst du das Geld haben, dass du dir überhaupt leisten kannst.
Es gibt auch den Vorschlag, dass man das total dezentral organisiert und bei so einem Großevent wie der WM einfach in allen möglichen Ländern verstreut, quasi die Spiele so organisiert, dass halt die Fans, die dort sind, auch zu was kommen und halt dort auch was anschauen können und nicht so eine weite Anreise haben. Und dass halt die Spiele dann über die Welt im Prinzip verteilt werden, auch in Stadien, die es eben schon gibt dort.
Also wenn ich zurückdenke an die EM in Österreich, es macht ja auch was mit der Fanschaft, wenn du dort hinfahren kannst oder wenn du dann die ganze Stadt irgendwie feiert. Also das ist ja auch, es wird ja schon auch, glaube ich, ein Teil verloren gehen, wenn man das dann nicht.
Das ist ja auch, solche großen Sportevents sind ja auch irgendwie immer zur internationalen Freundschaftspflege quasi. Naja, schon, oder? Ja. Da geht es ja drum. Also, wenn man dann irgendwie gar nicht aufeinander trifft, widerspricht das dem auch ein bisschen.
Ja, du hast halt diesen kulturellen Austausch einfach nicht mehr, den du normalerweise hast. Ja, und die eine andere Möglichkeit wäre, die ganze Sache einfach zu verkleinern. Also die Veranstaltung kleiner zu machen, weniger Fans quasi zuzulassen, um so halt auch den Fußabdruck zu reduzieren. So richtig die Lösung für das Problem, die gibt es im Moment noch nicht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was einfach noch ausdiskutiert werden muss. Und was man auch dazu sagen muss, das ist halt auch bei jedem Sport ein bisschen anders. Also im Fußball kann man sich all diese Dinge überlegen. Die Formel 1 zum Beispiel, die könntest du halt jetzt auch nicht irgendwie die ganze Zeit nur auf einer Strecke fahren lassen, damit die da nicht die ganze Zeit in der Weltgeschichte herumfliegen. Und das ist ja auch im Wintersport so, dass die da immer wieder halt über eine andere Strecke fahren.
Sonst wäre es irgendwann auch sportlich.
Es wäre halt, ja.
Aber es gibt schon Negativbeispiele, wie man es vielleicht gar nicht machen sollte. Weil wir schon drüber gesprochen haben, die WM in Katar war ja auch schon im Vorfeld und währenddessen sehr umstritten. Es gab danach Klagen von Umweltschützern, weil eben diese Werbung als vollständig klimaneutrales Turnier total irreführend war. Ganz abgesehen davon, dass es eh diese Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen gab, bis hin eben zu Korruptionsvorwürfen bei der Vergabe überhaupt dieser WM.
Ein bisschen ein futuristischer Vorschlag wäre, Technologien zu nutzen, die es vielleicht in der Form auch noch gar nicht gibt, aber die vielleicht in der Zukunft eine Möglichkeit werden, um das Zuschauererlebnis zu Hause oder in einem regionaleren Ort zu verbessern, und zwar mit Hologrammen.
Wie soll das funktionieren?
Ja, also im Prinzip, dass du nicht einfach nur den Bildschirm hast, sondern dass du auch so ein bisschen ein 3D-Erlebnis hättest und einfach ein bisschen ein immersiveres Erlebnis.
Das heißt, du müsstest dich dann in die Sauna setzen, um die Formel 1 anzuschauen. damit du das immersive Erlebnis hast.
Das Cockpit-Erlebnis, ich glaube, ja, das verzichte ich, danke.
Ich bin da zu wenig technologieoffen dafür. Da warte ich lieber, bis das Sportevent in einem Nachbarland ist und ich mit dem Zug gerade noch hinfahren kann. Diese ganzen Nachhaltigkeitsversprechungen, die wir jetzt schon besprochen haben, die zeigen ja auch, dass sich die Sportwelt dieser Probleme durchaus bewusst ist und sich da vielleicht auch schon ein bisschen was tut, oder Theresa?
Ja, schon. Also ich habe es mir jetzt vor allem für den Fußball angeschaut, aber da gibt es doch ein paar ganz interessante Beispiele. Es gibt zum Beispiel einen veganen und klimaneutralen Fußballverein in Großbritannien, die Forest Green Rovers. Das ist das angeblich grünste Team der Welt. Da gibt es wirklich also Bratwürstel aus Tofu im Stadion und der Energiebedarf im Stadion wird von erneuerbaren.
Haben wir ein eigenes Stadion?
Ja, also es ist halt eine Kleinstadt und das ist jetzt auch nicht, der spielt nicht in der Premier League, sondern in der vierten Liga irgendwo.
Ein Sportverein für Liebhaber.
Ja, genau. Und auch sonst, also in Deutschland zum Beispiel ist da der Verein Hoffenheim recht vorn dabei, die ihren Fußabdruck, CO2-Fußabdruck kompensieren und klimaneutral werden wollen. Also das ist das eine auf Vereinsseite und dann gibt es natürlich auch noch einzelne Sportler und Sportlerinnen, die da auch irgendwie ihre Plattform nützen, um auf diese Themen aufmerksam zu machen.
Kommen damit gar nicht so gut an innerhalb ihrer eigenen Sportdisziplin.
Ja, genau. Also da gibt es zum Beispiel ein österreichisches Beispiel, den Julian Schütter. Das ist ein Profi-Skifahrer, mittlerweile eigentlich Ex-Profi-Skifahrer, der letztes Jahr einen offenen Brief an die FIS initiiert hat, dass sich der Skizirkus irgendwie verbessern muss. Da haben also wirklich auch viele Skistars, auch internationale, unterschrieben. Es ist aber dann jetzt nicht wahnsinnig viel passiert, muss man auch dazu sagen. Und mittlerweile hat er überhaupt dem Skizirkus den Rücken gekehrt und ist jetzt zur letzten Generation, also er ist Klimaaktivist geworden. Also ein Extrembeispiel, sagen wir so, was ich auch ganz interessant finde, den britischen Club Reading, die haben auf den Trikots haben sie diese Warming Stripes, also diese Klimastreifen von der Blau, der Temperaturanstieg, der Verlauf genau der letzten Jahrzehnte auf ihre Trikots gedruckt. Das fand ich eigentlich ganz witzig, wie dann während eines Spiels ein Kommentator plötzlich dann erklärt hat, was das zu bedeuten hat und über den Klimawandel geredet hat. Ja, und der Österreichs Tennisstar Dominic Thiel will ja jetzt auch sich künftig um die Umwelt kümmern.
Bin ich schon gespannt, was da für Projekte herausschauen.
Also genaueres weiß man, glaube ich, noch nicht, in welcher Form, aber er hat gemeint, das ist so
ein Herzensthema.
Ein Herzensthema, genau.
Er möchte sich mal informieren darüber.
Aber in der Formel 1 gibt es da auch wen, oder?
Gab es, muss man mittlerweile sagen, den Sebastian Vettel. Der ist mittlerweile nicht mehr aktiver Formel 1-Fahrer. Und er hat sich immer, oder macht das natürlich immer noch, aber schon jahrelang stark eingesetzt für das Thema und dass es eben auch in dem Sport ein Bewusstsein gibt für Klimakrise, für Nachhaltigkeit und dass auch dieser spezielle Sport in der Hinsicht große Verantwortung trägt und noch sehr problematisch ist. Also er hat die Formel 1 immer sehr stark kritisiert. Einmal ist er zu einem Grand Prix in Miami mit einem T-Shirt gekommen und drauf stand Miami 2060 Underwater. Act now or swim later. Also halt solche Aktionen und er ist halt, ich meine, die anderen Fahrer kommen dann mit ihrem Sportwagen angereist und er ist mit dem Fahrrad gekommen.
Ah, witzig.
Also wirklich, das ist einmal auch tatsächlich ein Anliegen. Möchte halt deswegen darauf aufmerksam machen und es dürfte auch mit ein Grund gewesen sein, wieso er dann eben vor kurzem ausgestiegen ist aus dem Sport. Und er macht sich jetzt noch stärker, er hat dann seine Bienenschutzkampagne gehabt. Man hat auch mal bei einem Rennen rund um die Rennstrecke so Bienenstöcke aufstellen lassen, um mal aufmerksam zu machen auf den.
Hat den Bienen sicher gut gefallen neben der Rennstrecke.
Ja, das war sicher ein schönes Habitat.
Also die Sportler haben ja doch durchaus eine große Plattform und eine große Macht, auch Leute zu erreichen, die vielleicht andere Klimaschutzorganisationen nicht erreichen würden.
Ja. Habt ihr denn in eurem persönlichen sportlichen Leben schon mal die Auswirkungen des Klimawandels tatsächlich gespürt?
Mit meinem Fußballverein fahre ich jedes Jahr auf Fußballtrainingslager, also am Wochenende im Sommer, weg, schon über ein Jahrzehnt lang. Und ich habe schon den Eindruck, dass es jedes Jahr härter wird, weil es einfach heißer ist. Das ist jetzt nur eine persönliche Anekdote und mein persönlicher Eindruck. Aber man merkt das schon auch körperlich, dass das gar nicht so einfach ist, da durchzuhalten.
Wo es Berührungspunkte mit der Klimakrise und meinem persönlichen Sportverhalten gibt, ist tatsächlich der Klassiker, also Skifahren. Ich war früher extrem gerne Skifahren und mittlerweile denke ich mir immer wieder, boah, ich würde gerne mal wieder Skifahren gehen. Und der zweite Gedanke ist sofort, okay, ist das überhaupt noch vertretbar in diesen Zeiten? Sollte man das noch machen?
Ich muss da fast ein bisschen dagegen reden, weil ich doch immer noch Skifahren gehe, auch wenn es jetzt nicht mehr so oft ist wie früher. Ich bin tatsächlich schon mit dem Zug Skifahren gefahren. Gibt es doch ein paar Orte, die da jetzt auch wirklich drauf setzen und sagen, okay, sie wollen das fördern.
Okay, ich will dann eine Empfehlungsliste.
Mache ich sehr gerne. Wenn wir jetzt ein bisschen wegkommen von dem, was es an CO2 verbraucht, ist mir jetzt noch ein anderes Beispiel eingefallen, wo man es wirklich auch merkt, dass sich was verändert. Also beim Wandern zum Beispiel. Es hat unlängst sogar der Alpenverein Alarm geschlagen, weil die Wanderwege und die Berghütten und die Klettersteige immer desolater werden und immer in größere Gefahr geraten durch den Klimawandel, weil eben die Berge immer mehr zum Bröckeln und Bröseln anfangen, dadurch, dass sich der Permafrost auftaut, der ja die Berge quasi zusammenhält. Wobei man dazu sagen muss, dass der Alpenverein ja, da gibt es ja hunderte, tausende freiwillige Helfer eigentlich, die das machen, die dann quasi die Wanderwege abgehen und schauen, ob die noch in Ordnung sind oder nicht. Aber sie kommen eben nicht mehr nach und haben nicht mehr genug Helfer und Helferinnen, die das machen. Also das ist gar nicht mal so ohne. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Österreich ja doch ein ziemlich großes Wanderland ist und auch viel Tourismus davon bezieht.
Ja, besonders viel mediale Aufmerksamkeit kriegen dann solche Auswirkungen, eben wenn es dann Profi- oder SpitzensportlerInnen sind, die in ihrer Leistung halt beeinträchtigt sind von den Auswirkungen des Klimawandels.
Da gibt es durchaus schon sehr prominente Beispiele. Bei den Australian Open 2020 war das zum Beispiel so. Da waren direkt davor ja wirklich verheerende Waldbrände, Buschbrände in Australien, die dann zu einer ganz schlechten Luftqualität auch geführt haben. Also da wurden wirklich Spiele verschoben. Eine Tennisspielerin hat dann quasi im zweiten Satz abgebrochen, weil sie durch diese Feinstaubbelastung und die schlechte Luft dann so einen argen Hustenanfall gekriegt hat, dass sie nicht mehr weiterspielen konnte. Also da gab es auch ganz viel Kritik daran, dass das überhaupt stattgefunden hat.
Ja, ein ähnliches Beispiel gab es bei den Olympischen Spielen in Peking. Ihr wisst ja, in China gibt es viele Kohlekraftwerke und die ganzen Olympischen Spiele in Peking waren irgendwie gekennzeichnet von diesem Smog, den es da über der Stadt gab. Und da hat man dann eben schon angefangen, dass man wirklich eben Wochen vorher schon eben Fabriken, also quasi außer Betrieb genommen hat, Kohlekraftwerke abgeschaltet hat, damit irgendwie dieses Smogproblem in den Griff bekommen wird. Und man hat es geschafft, also die Luftverschmutzung hat man so um circa fast 30% reduzieren können. Es hat natürlich enorme wirtschaftliche Verluste verursacht, also so 10 Milliarden Dollar in etwa. Aber es hat messbare positive Effekte auf die Gesundheit von den Leuten vor Ort gehabt, logischerweise. Das ist fast ein bisschen zynischer daran, ist halt, ja klar, das macht man dann, damit irgendwie SpitzensportlerInnen nicht in ihrer Gesundheit und ihrer Leistung beeinträchtigt werden. Aber natürlich spielen dort jeden Tag irgendwie Kinder am Fußballplatz und am Spielplatz draußen und werden dem ausgesetzt.
Ja. Ja, ein anderes Beispiel gibt es aus Kenia. Dort hat jetzt im Vorfeld der Olympischen Spiele ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gegeben, darum, dass eben die kenianischen Athleten, die ja besonders in Leichtathletik und Laufen und so weiter so gut sind, dass die eben auch ganz massiv unter der Hitze leiden und teilweise ihren Sport gar nicht mehr ausüben können. Also Athletics Kenya, die offizielle Organisation dieser Sportarten, hat jetzt angefangen, ihre Top-Athleten zu schulen und aufzuklären über Klimawandel, damit sie eben Vorbilder und Spokespersons quasi werden, um über den Klimawandel, über die Klimakrise zu reden und auch das hinauszutragen.
Ich habe es auch gelesen, dass die US Tennis Association nach den US Open 2018, wo es anscheinend auch sehr heiß war und die Spieler dort stark beeinträchtigt hat, eine Extreme Heat Policy eingeführt hat, damit die Spieler, wenn es eben so heiß ist, wenn es hohe Temperaturen gibt, regelmäßige Pausen machen können.
Ja, spannend. Ja, ich glaube, das ist teilweise, muss sich da der Sport wirklich total anpassen. was noch nicht immer passiert. Also es hat zum Beispiel die Madeleine Orr, eine Sportökologin von der Universität Toronto, herausgefunden, dass in den USA bei jungen Athleten und Athletinnen Hitzschläge bereits die häufigste Todesursache sind.
Ich habe auch eine Studie gefunden aus dem Jahr 2016. Das zielt ein bisschen darauf ab, was du vorhin erzählt hast, Anja. Also die hat untersucht, welche Orte und Städte im Jahr 2085, also ein bisschen weiter in der Zukunft, überhaupt noch geeignete Austragungsorte wären für große Sportereignisse. Und von den 645 Städten, die theoretisch dafür in Frage kommen würden, also halt, weil sie groß genug sind und die notwendige Infrastruktur hätten etc., würden dann nur mit 33 davon in Frage kommen, weil eben in allen anderen so Dinge wie Temperaturen oder Extremwetterereignisse ein zu hohes Risiko wären für Wahnsinn. Die Gesundheit der SportlerInnen.
33, ja, also das ist nicht viel. Ist da Wien dabei? Weißt du das zufällig?
Ah, das habe ich nicht nachgeschaut, okay. Das stimmt, das wäre aber spannend, ja.
Ich glaube, wir haben hinreichend dargelegt, warum sich das Sport anpassen muss an die Klimakrise. Aber es passiert ja schon was. Also im Fußball zum Beispiel haben nationale Verbände angefangen, Nachhaltigkeitskriterien als Voraussetzung zu etablieren, dass sich Vereine überhaupt eine Lizenz kriegen zu spielen. In Österreich ist das noch ein bisschen in den Kinderschuhen, aber auch da gibt es schon, dass die Fußballvereine in der österreichischen Bundesliga nachweisen müssen, dass sie ihren ökologischen Fußabdruck verbessern. In anderen Ländern sind sie da schon ein bisschen strenger. Also da müssen zum Beispiel in Deutschland die Bundesliga-Vereine jetzt in der letzten Saison mussten sie erstmals bestimmte Kriterien wirklich erfüllen. Auch in Spanien sind die Vereine verpflichtet, dass sie einen Tätigkeitsbericht zum Thema Nachhaltigkeit vorlegen, um quasi eine Lizenz zu kriegen.
Ja, ein bisschen was passiert dann doch auch in der Formel 1, kann man so sagen. Also die sind dann mittlerweile auch drauf gekommen, dass die Klimakrise vielleicht ein Thema ist, dem man sich widmen soll, und die heften sich gerade alle möglichen Nachhaltigkeitsinitiativen auf die Fahnen. Haben auch letztes Jahr einen Nachhaltigkeitsreport rausgebracht. Also so Verpflichtungen gibt es da noch nicht. Also das Offensichtlichste wäre ja, an den Autos zu schrauben, die ja mit Verbrennermotoren unterwegs sind. Aber in Wahrheit macht das von den Emissionen der Formel 1 nur, also nicht einmal 1% aus, wie eben aus diesem Nachhaltigkeitsreport hervorgegangen ist. Aber sie arbeiten trotzdem dran. Die Autos sind schon hybrid unterwegs eigentlich. Wirklich? Die sind hybrid unterwegs, wow. Ja. Und 2026 sollen die Autos dann 50-50 sein. Also 50% elektrisch betrieben und 50% vom Verbrenner. Und außerdem sollen für diesen Verbrenneranteil dann nachhaltige Treibstoffe, also Alternativen, zum Einsatz kommen. Also Bioethanol und solche Geschichten sind da, Drop-in-Fuels, von dem ist da ganz stark die Rede. Da erhofft man sich halt auch, dass das so ein bisschen Versuchslabor sein kann, Testlauf für Schifffahrt, Luftfahrt, eher weniger PKWs, wie wir wissen. Ja, aber sie machen halt auch so Dinge wie einmal Plastik verbieten bei ihren Events. In dieser Nachhaltigkeitsstrategie steht auch drinnen, dass sie Fans anregen möchten, nachhaltiger anzureisen. Wie sie da Anreize schaffen wollen, steht zwar nicht drinnen. Ja, es gibt auf jeden Fall Bemühungen. Das, was vielleicht am wichtigsten ist, ist, dass sie es irgendwie schaffen, ihre ganze Logistik und das Herumreisen in den Griff zu kriegen. Ich habe es vorher schon angesprochen. Also die Formel 1 lebt halt davon, dass sie da alle 1-2 Wochen in einer neuen Stadt oder einer neuen Region ihre Rennen fahren.
Ja, ich habe mir ein bisschen angeschaut, wie man das private Sportverhalten sozusagen möglichst nachhaltig gestalten kann. Formel 1 und Motorsport allgemein ist nicht dabei. Also natürlich, wir haben es eh schon ein bisschen so on the go erwähnt, sowas wie Laufen oder Wandern, alles, wo man halt möglichst wenig aufwendige Ausrüstung braucht und möglichst wenig teure große Ressourcen wie Hallen oder so, sondern draußen in der Natur ist halt am besten. Wenn man dann im Idealfall auch noch vielleicht öffentlich anreist oder vielleicht gleich eben von zu Hause einfach losstartet, wie beim Laufen oder so. Sehr teure Sportgeräte, die halt sehr ressourcenintensiv hergestellt werden und die man dann vielleicht nur ein halbes Jahr benutzt oder so, sind natürlich nicht so nachhaltig. Man sollte einfach überlegen, okay, wie komme ich hin? Was brauche ich dafür? Welche Ressourcen? Und steht das irgendwie im Verhältnis? Welche Ausrüstung brauche ich dafür? Weil gerade auch bei sowas wie Wandern oder so sind oft diese Outdoor-Sachen nicht so umweltfreundlich.
weil wir jetzt über das Wandern und so weiter reden, wir haben ja viel über Profisport und Profisportvereine und so weiter geredet, aber man vergisst ja oft, dass also Sport ja auch etwas ist, was total verbreitet es ist. Also ich meine, ich habe mir da die Zahlen angeschaut, es gibt 15.000 Sportvereine in Österreich und es sind echt fast 2 Millionen Menschen in Österreich in irgendeinem Sportverein aktiv, also als Mitglied. Da ist so ein großer Hebel, erstens für Bewusstseinsschaffung, was man da eben verändern kann, das ist schon jetzt nicht zu verachten.
Das stimmt und da passiert auch ganz viel. Also es gibt entsprechende Initiativen, zum Beispiel in Deutschland gibt es die Initiative Sports for Future, die Vereine dabei unterstützen, wenn sie halt ihr Vereinsleben nachhaltiger gestalten wollen. Es gibt auch ganz viel, zum Beispiel in den österreichischen Klimaförderschienen gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch in Vereinen tätig zu werden. Und in Vereinen sind halt auch ganz viele Kinder und Jugendliche beieinander, die man halt da eigentlich schon von klein an das Thema heranführen kann. Also da ist wirklich eigentlich eine große Möglichkeit. Und was man auch dazu sagen muss, Sport ist halt für viele Menschen das Einzige, wo sie draußen sind und mit der Natur in Verbindung kommen. Das ist ja auch was ganz Wichtiges, dass man einfach erlebt, was in der Natur passiert und wie sich die Natur verändert.
Mit dieser positiven Note, finde ich, ist es höchste Zeit für einen Mutmacher. Den hat uns diesmal, weil er nicht hier sitzt, der Matthias mitgebracht. Den hören wir uns jetzt an.
Yes. Mut.
Ein Fußballmatch sind etwa 2000 Kalorien. Nicht für die Spieler, sondern für die Zuseher. Aber zumindest für all jene, die lieber Süßes als Chips naschen, gibt's gute Nachrichten. Schweizer Forscher der ETH Zürich haben einen Weg gefunden, Schokolade nachhaltiger und gesünder zu machen. Und das geht so. Normalerweise werden nur Kakaobohnen und Kakaomasse verwendet, um Schokoriegel herzustellen. Große Teile der Kakaofrucht werden entsorgt. Die Forscher haben nun ein Rezept gefunden, wie man auch die Hülle der Kakaoschote verwenden kann, und zwar als Ersatz für Kristallzucker. Das bedeutet, die Schokolade hat weniger Fett, weniger Zucker, aber da sie auch aus weniger Bohnen besteht, wird weniger Land gebraucht und somit das Klima geschont. Würde die Kakaoindustrie in großem Stil auf dieses Rezept umsteigen, wäre der positive Effekt auf das Klima gar nicht so klein. Und zwar in etwa so groß, als würde Europas komplette Produktion von dunkler Schokolade gestoppt.
Ja, also mir macht das schon Mut als Schokoladen-Junkie. Wenn es eine gesündere Schokolade gibt, immer her damit.
Ja, stimmt.
Ja, ich muss sagen, ich bin eher bei den Chips als bei der Schokolade. Deswegen für mich persönlich ist das nicht so ein großer Vorteil. Aber es ist natürlich gut, auch jetzt so als kleiner Hinweis für alle, die vor den großen Sportevents schon ihre Viewing-Abende planen.
Ja, also ich meine, prinzipiell klingt das schon super, vor allem wenn ja Kakaopreise gerade durch Klimawandelfolgen auch in die Höhe schießen. Und wenn man da weniger Kakao braucht, so wie ich das verstanden habe, dann ist es vielleicht dann auch wieder günstiger, was super ist. Dann kann man mehr essen und wenn es gesünder ist, kann man noch mehr essen und braucht nicht so viel Sport machen.
Win-win-win-win-win-win.
Ja, und damit verabschieden wir uns. Die Infos zu den Links dieser Folge findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes.
Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast, redet darüber und gebt uns vielleicht eine tolle Bewertung auf den richtigen Plattformen.
Noch mehr Klimageschichten findet ihr auf diepresse.com/klima. Dort gibt es Analysen, Meinungen und Reportagen zum Nachlesen.
Uns hört ihr wieder am Freitag in 2 Wochen.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.